Das Thema meiner Predigt heute ist Berufung. Gott ruft, segnet und oder sendet und segnet. Ich habe eine PowerPoint dazu vorbereitet, die wird gleich erscheinen. Ich muss zugeben, ich war etwas überrascht gestern Nachmittag, als Robert mich anschrieb, dass ich heute mit dem Predigen dran bin. Ich bin ja dieses Jahr so quasi als Ältester im Sabbatjahr. Und deswegen, als mich diese letzten Tage meine Kollegen fragten, ob ich am Wochenende Dienst habe, ich sagte, nein, ich habe ein komplett freies Wochenende. Und so war ich gestern Nachmittag ganz schön überrascht. Und dann habe ich auf einen Vortrag zurückgegriffen, den ich letzte Woche auf der Predigerkonferenz in einem Workshop gehalten hatte. Und ich habe diesen Vortrag zu einer Predigt umgearbeitet. So, ich wundert euch bitte nicht, wenn das vielleicht ein wenig nach Vortrag heute aussehen wird. Aber ich habe auch bei dem Workshop letzte Woche anhand von dem Leben Mose die Berufung skizziert. Wie Gott Mose berufen hat, wie er ihn vorbereitet hat und wie er ihn gesegnet hat, wie er ihn gebraucht hat. Und persönlich war sehr ergriffen von diesem Thema. Ich habe viel über mein eigenes Leben, über meine Berufung nachdenken müssen und reflektiert. Und so bin ich mit vollem Herzen heute dabei und möchte gerne euch dieses Thema weitergeben, weil ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema für uns alle. Ich gebe zu, es betrifft vielleicht etwas mehr die jungen Leute, Frage der Berufung, wozu hat Gott mich berufen und so weiter. Aber in meiner Predigt heute werden auch die älteren Menschen, ich bin jetzt gerade noch überlegen, soll ich sagen wir älteren Menschen oder ja, da auch nicht zu kurz kommen. Weil ich werde mir das ganze Leben Mose etwas anschauen. Ja. Zunächst erstmal einige grundsätzliche Sachen. Zunächst einmal ruft Gott uns, dann sendet er uns und er segnet uns auch bei dem, wenn wir denn gehen, wenn wir das tun, wozu er uns berufen hat. Ja? Was ist meine Lebensaufgabe? Das ist die Frage bei der Berufung. Wo will Gott mich haben? An welcher Stelle? Was kann ich tun? Was ist mein Platz? Eine ganz zentrale Frage in unserem Leben. Hat das mit dem Sinn unseres Lebens zu tun? Wofür bin ich da? Ja? Wofür bin ich geschaffen worden? Gott hat eine Idee gehabt. Als er dich schuf, als er mich schuf, hatte Gott eine Idee, er hatte eine Absicht. Und das ist eine spannende Frage, das für uns herauszufinden. Ja? Und ich denke für uns alle, egal wie jung und wie alt wir sind. Ja. Mich fasziniert diese Frage immer noch. Und ich bin gespannt auf das, was Gott noch vor mir hat, also wo er mich noch gebrauchen will. Was ist meine Berufung? Das ist die Frage, der ich jetzt in den nächsten Minuten nachgehen möchte. Zwei Sachen stehen fest. Gott hat dich berufen und befähigt. Und das kann ich mit ganzer Sicherheit, mit voller Sicherheit sagen. Gott hat einen jeden Menschen zu irgendetwas berufen. Und wenn er uns berufen hat, hat er uns auch befähigt. Hat er uns auch beschenkt mit den Dingen, damit wir es auch tun können. Gott gibt uns nicht nur einen Auftrag, sondern er gibt uns auch die Fähigkeit und all das, was dazugehört. Und darüber werden wir heute sprechen. Und zweitens, Gott will dich gebrauchen. Ja? Da wäre ich am liebsten jetzt auf jeden Einzelnen zugegangen und hätte in die Augen geschaut und hätte gesagt, Gott will dich gebrauchen. Ja? Du bist wichtig in Gottes Augen. Gott will mit deinem Leben. Niemand ist heute hier, der Gott sagt, auch für dich habe ich keine Verwendung. Ja? Du bist über oder was? Dich habe ich vergessen. Nein, niemand. Gott hat jeden, hat uns alle berufen. Wisst ihr, Gott hätte ja auch ohne uns sein Werk tun können. Aber das hat er nicht getan. Er hätte Engel schicken können, er hätte eine Elitetruppe, ein Sondereinsatzkommando irgendwie fertig machen können oder vorbereiten können und senden. Das hat er nicht getan, sondern alle, uns alle. Und da gibt es keine Ausreden. Ja? nicht mal unsere Schwachheiten, unsere Unvollkommenheiten, nicht mal unsere Sündhaftigkeit, die uns immer wieder begleitet oder uns nachjagt, sondern Gott will dich gebrauchen, an jeden Einzelnen von uns. Egal, wenn du noch da bist, wenn Gott dich noch nicht abgerufen hat, dann will er dich gebrauchen. Ja. Und oft sind das vielleicht Dinge, die unsichtbar sind, die kein Mensch sieht, aber sie sind wichtig. Die Berufung ist ein Prozess. Wenn wir denken, ich habe früher gedacht, da ist ein Moment in unserem Leben und dann spricht Gott die Berufung aus. Ja, es gibt solche Momente in unserem Leben, wo Gott ganz klar redet. Ich kenne aus meinem Leben einzelne Erfahrungen, wo ich heute sagen würde, damals war mir das noch nicht mal so klar, aber wo ich heute sagen würde, das war eine Schlüsselerfahrung. Da hat Gott zu mir geredet, ganz speziell. Ich habe schon mal in der Vergangenheit erzählt, auch meine Berufungsgeschichten hier und da. Aber sowas gibt es aber in der Regel, oder das ist ein Prozess. Und dieser Prozess, der dauert ein Leben lang. Es ist eine Entwicklung da. In unterschiedlichen Phasen unseres Lebens kann das sich entwickeln. Und das sehen wir bei Mose so. Und das werden wir auch in unserem Leben so sehen. Es ist ein innerer Vorgang in unserem Herzen. Ich selbst, du selbst, für dich weißt und bist dir sicher, was Gott von dir jetzt haben will. Du weißt, wo du versagt hast, wo du ungehorsam warst. Du weißt, was Gott von dir haben möchte. In der Regel ist das so. Dieser Prozess braucht viele Jahre, bis er sich völlig entwickelt hat. Ja. Insofern bin ich ungefähr 30 Jahre im Dienst und bin total gespannt auf das, was vor mir liegt. Und meine Erfahrung bis jetzt, diese 30 Jahre waren so, das, was ich jetzt tue, ist eine Vorbereitung auf das, was danach kommt. Immer wieder war das so. Ja? Und von daher, das, was ich jetzt tun darf, ist eine Vorbereitung auf das, was danach kommt. Ja? Und ich darf gespannt sein. Und gewöhnlich hat eine Berufung Bestand für ein ganzes Leben. Ich habe beobachtet bei manchen Menschen, dass es plötzlich mit einem mitten im Leben einen totalen Bruch gegeben hat, dass Menschen komplett anders dann gegangen sind. Ich habe den Eindruck, dass das nicht das Richtige ist. Ja. Meine Berufung hat nichts damit zu tun, ich bin jetzt schon seit einigen Jahren, bevor ich hierhin kam, war ich Pastor in einer Gemeinde, ja, in Schloss Holte-Stukenbrock, vollzeitig. Jetzt bin ich schon seit einigen Jahren vollzeitig beim Missionswerk angestellt. Aber ich sage mir immer wieder, meine Berufung hat nichts damit zu tun. Wenn morgen mein Arbeitgeber, glücklicherweise darf ich meine Berufung vollzeitig leben, das ist ein Vorrecht, ein Privileg. Aber wenn morgen mein Arbeitgeber sagt, wir brauchen dich nicht mehr, an meiner Berufung ändert sich nichts. Ich werde mir dann einen Job suchen, damit ich meine Familie ernähren kann, weil das ist meine Pflicht. Ich werde aber so einen Job suchen, dass ich maximal meine Berufung ausleben kann. Ich kenne in meinem Leben eine Berufung zum geistlichen Dienst, so würde ich das ganz allgemein zusammenfassen. Ja. Und ich hatte irgendwann mal, vor einigen Jahren mal diese Gedanken, so um die 40, als ich 40 war, nochmal in die Wirtschaft zu gehen und mich selbstständig zu machen. Ich hatte das Angebot, weil ich auch eine Berufsausbildung habe. Und mir war da klar, wenn ich das tue, bin ich ein Jona. Vor allem, ich habe mir gesagt, wenn es sich eine Tür öffnet, wenn Gott mir eine Möglichkeit gibt, vollzeitig ihm zu dienen, im Reich Gottes, und ich würde dann trotz, also in die Wirtschaft gehen, dann würde ich mich wie Jona vorkommen. Das ist meine Geschichte. Ich weiß, das ist nicht die der meisten. Die meisten von uns sind nicht vollzeitig. Und ist auch nicht die Berufung. Es geht, würde ja auch gar nicht gehen, wenn wir alle vollzeitig wären. Ja? Aber so hat Gott für jeden eine Berufung. Das sind so mal ein paar einleitende Gedanken zum Thema Berufung. Grundlegung im Leben des Mose. Ich möchte jetzt auf das Leben Mose etwas eingehen. Und die erste Phase sind die Grundlagen, die Grundlegung im Leben. Schauen wir mal in Exodus, ist das hier geschrieben, das Exodus ist 2. Mose, Kapitel 2 von Anfang. Ich lese aus dem 2. Buch Mose. Hier ist die Geschichte von Mose beschrieben. Wir wissen, dass Mose, sein Hintergrund ist, sie waren in Ägypten. Und da kam der Befehl, weil die Israeliten so stark gewachsen sind und die Ägypter Angst bekamen, dass die so schnell sich vermehren, kam der, dieser Befehl, dass alle männlichen kleinen Kinder umgebracht werden sollten. Und in diesem Kontext ist dieser Text, ab Vers 1. Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästlein von Rohr für ihn und verkleidete es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil. Und ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kindlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und stille es mir, ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao. Und es ward ihr Sohn, und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Soweit erstmal. Also das... Wir kennen jetzt das ganze Leben Mose. Wenn wir die 5 Bücher Mose weiterlesen, im Neuen Testament wird uns vieles über ihn berichtet, dann sehen wir, wie hier Gott schon an seine Berufung denkt, wofür er ihn vorbereitet. Diese Erfahrung oder das, was hier jetzt gerade geschieht, sehen wir ganz genau, wie Gott das ein zum anderen, dass die Schwester Miriam da war, dass die Tochter des Pharao bereit war, darauf einzugehen, dass dieser kleine Mose dann wieder zurück zu seiner Mutter geht, dass das wichtig für seine Entwicklung war, dass er diese echte Liebe dort erfährt, verspürt. Ja. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wertvolles für ihn. In meinem Leben weiß ich so, ich habe nie an der Liebe meiner Eltern gezweifelt. Das ist etwas ganz Wertvolles für mich. Ich habe in der Seelsorge immer wieder Menschen erlebt, die das nicht hatten in sich. Und dass sie sehr stark geprägt hatte, das war etwas Prägendes. Ich werde gleich noch mehr dazu sagen, aber Mose durfte das erleben. Das war ein Geschenk Gottes. Gott hatte das so geschaffen. Zeit mit der Familie, ja, das ist, was wir gerade gelesen hatten. Ja. So durfte er einige Zeit dort verbringen und Gott hatte das für wichtig gehalten. Ja. Dann kam das neue soziale Umfeld. Ja. Wir lesen später, dass er in aller Weisheit der Ägypter ausgebildet war. Gott wollte das, damit er diesen Auftrag, den er später bekam, das Volk Israel aus Ägypten hinauszuführen, war das offensichtlich wichtig. Ja. Deswegen hat Gott das so, Förderung seiner Kompetenz, ja. Hier in Apostelgeschichte 7 steht das, dass er in aller Weisheit der Ägypter ausgebildet worden ist. Ja. So, wenn wir über Berufung in unserem Leben nachdenken, dann schauen wir als erstes zurück. Was hat Gott schon vorbereitet? Was hat Gott schon hineingelegt? Ja? Das ist also die erste Phase, Grundlegung, Prägung durch die Familie. Ja. Also wenn ich über meine Berufung nachdenke, dann schaue ich zurück und was ich vorhin schon sagte, dann ist das ganz wichtig, da einzelne Stationen zu erkennen, wie Gottes Berufung, Gottes Absichten zu erkennen sind. Ja. Es gibt positive Erfahrungen, es gibt negative Erfahrungen in der Erziehung oder in dem Familienleben. Das hatte Mose sicher auch und das haben wir auch. Ja. Und all das, sowohl das Positive als auch das Negative, gehört zum Plan Gottes, zur Vorbereitung Gottes. Das ist wichtig zu beachten. Ja. Wir denken dann manchmal, okay, dieses Negative, das ist ein Problem. Ich kann nicht, weil ich so viel Negatives habe. Nein, das ist nicht der Fall. Gott hält seine Hand darüber. Das soziale Umfeld spielt oft eine Rolle. Wir können da vieles mitnehmen, vieles lernen, vieles vorbereiten. Schulischer Werdegang. Bei Mose sehen wir es ganz deutlich. Ja? Das war die Absicht Gottes. Und so dürfen auch wir schauen, was haben wir, das, was wir, manchmal denken wir, das ist zufällig passiert. Oder ich wusste nicht, was ich anderes machen sollte und habe das gemacht. Nein, wenn das geschehen ist, dann ist das im Plan Gottes. Wichtig ist, auf viele Faktoren haben wir keinen Einfluss. Gerade wenn wir in dieser Phase der Grundlegung sind, da haben wir keinen Einfluss darauf. Hauptlektion dabei ist positive Annahme der von Gott gewirkten Grundlagen. Die moderne Psychologie, die geht heute eher so dran, dass man dann Schuld verlagert. Ah, guck mal, der ist schuld, der ist schuld. Was uns in der Entwicklung und in der Entdeckung unserer Berufung am meisten stört, wenn wir über die negativen Erfahrungen Selbstmitleid entwickeln. Das ist nicht der richtige Weg, um zu wachsen. Selbstmitleid oder dass wir Schuld verlagern, sondern ich schaue auf das, was Gott sagt. Und er sagt, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. All das, was geschehen ist. Ja? Es geht nicht darum, dass bei uns eine bittere Wurzel wächst, Hass auf irgendwelche Leute, die es verhindert haben, die mir in den Weg gestanden haben, damit ich nicht ein besserer Mensch geworden bin, sondern das, was ich bin, das, was du bist, ist so von Gott geführt und so zugelassen. Ja? Und gerade in dem Bereich, da wo ich oft Schwachheiten habe, da wo ich Defizite habe, merke ich, dass das wichtig ist. Dass das wichtig ist, so kann ich mitfühlen mit anderen, die meisten Menschen um uns herum. Von Jesus wird gesagt, er ist in allen Dingen uns gleich geworden, damit er mitleiden kann, mitfühlen kann. Und so kann ich bin manchmal zu Tränen gerührt gewesen in der Seelsorge, wenn mir Menschen gegenüber saßen, die mir von Dingen erzählt haben, die ich auch erlebt habe. Und dann wurde mir klar, jetzt verstehe ich, warum ich das selbst auch erleben musste. Und sehr schnell hat mir das Gegenüber nicht selten deutlich gemacht, ich habe den Eindruck, du verstehst mich. Du weißt, was ich meine, ja? Also negative Erfahrungen in unserem Leben dürfen nicht als Ausrede, nicht als Entschuldigung verwendet werden, sondern wichtig ist, dass wir all das aus der Hand Gottes nehmen und daraus lernen und damit so auch mit all den Grenzen, mit all den Defiziten Gott dienen. Ja? Diese Grenzen, die wir dann oft erleben, die wir so oft mit uns tragen auch, hilft uns auch demütig zu sein. Diese Erfahrung in unserem Leben, dass wir merken, ich brauche Gott, ich brauche Jesus, ja? Ich bin hilflos. Ich komme allein damit nicht klar. Theoretisch ist das eine Sache, aber dass wirklich diese Hilflosigkeit zu spüren, durchgegangen zu sein, oft mit Tränen, ja? Oft und Leiden, oft. Ich kenne auch Erfahrungen aus meinem Leben, wo ich mich gewälzt habe auf dem Boden, buchstäblich, ja, und ich wusste, wohin. Diese Erfahrungen sind prägend, sind wichtig. Die kann man nicht theoretisch, die kann man nicht in Klassenräumen lernen, die kann man nicht aus Büchern studieren, die muss man erlebt haben, die muss man erfahren haben. Zweite Phase im Leben des Mose ist dieses innere Wachstum, nachdem diese Grundlagen, worauf wir keinen Einfluss haben. Es ist wichtig aber, wie wir damit umgehen, mit der Vergangenheit, mit unserer Geschichte. Die zweite Phase ist aber inneres Wachstum. Und wir schauen mal auf das Leben Mose. In Hebräer 11 werden uns ja die Glaubenshelden vorgestellt. Und da wird auch über Mose uns berichtet. Und da ist seine Entscheidung. Er hat es vorgezogen, mit dem Volk Israel zu leiden, Schmach zu tragen, anstatt in dem Luxus beim Pharao zu leben. Es war eine bewusste Entscheidung. Es war eine Glaubensentscheidung. Wisst ihr, und hier, wenn wir bis jetzt quasi keinen Einfluss, keinen direkten Einfluss hatten, dann ist jetzt sind wir gefragt. So wächst unser innere, unsere Berufung wächst, unser innerer Charakter, unser Herz, kann man sagen. Ja? Mose hatte eine demütigende Erfahrung. Wenn wir bei Kapitel 2 in 2. Mose bleiben, direkt nach dem, was ich gerade gelesen habe, ab Vers 11 schreibt er weiter, ich habe bis Vers 10 gelesen, Vers 11, ich werde das mal so zitieren. Da ist die Erfahrung, die er macht, er geht raus und das sind zwei Ägypter und die streiten miteinander. Und Mose spürt in seinem Herzen eine Berufung, einen Auftrag, offensichtlich da schon, ein Gerechtigkeitsempfinden. Und er sagt, das geht nicht, da ist einer, der ist ungerecht und kurzerhand ergreift ein und schlägt den einen tot, ja, und verscharrt ihn. Und wir merken, das war nicht dran, das war nicht richtig. Wo war da Vertrauen auf Gott? Er griff mit eigener Kraft ein. Das ist bei uns auch oft so. Wir haben eine ganz starke innere Berufung und dann sind wir eifrig und dann haben wir nicht genug Geduld. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir über Berufung nachdenken, über Lebensführung Gottes in unserem Leben, Geduld. Weil mit Ungeduld machen wir oft sehr viel kaputt. Ja. Wir brauchen Geduld. Ja. Das ist etwas, was in unserem Zeitalter heute ganz stark verloren gegangen ist. Zeitalter von Internet, einem Mausklick, können wir uns alles gönnen, alles leisten. Wir sind schnell am Ende der Welt, wir steigen in den Flieger. Wir können kommunizieren mit jedem Fleck der Erde fast, kann man sagen. Ja, wir haben Internet etc. Ja. Geduld ist uns abhandengegangen. Bei Gott hat sich nichts geändert. Auch heute wird Gott uns, auch im Zeitalter des Internets, wird Gott genauso mit uns, unsere Geduld auf die Probe stellen. Ja. Und das war jetzt auch bei Mose notwendig. Er geht in die Wüste. Er merkt, es wird gefährlich für ihn und er haut ab. Oder ich könnte auch sagen, Gott führte ihn in die Wüste und er blieb lange Zeit in der Wüste. Ja. Hat er einfach in der Wüste, in der Einsamkeit lernen müssen. Und das, was er dort gelernt haben, das war die Schule Gottes in seinem Leben. Ja. Dort hat Gott ihn vorbereitet. Da ist die Zeit stehen geblieben wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor. Da waren die Schafe, da war Mose und er musste Demut lernen, musste Geduld lernen, Gott vertrauen, wann Gott sagt, weitergehen. Und dann lesen wir dort eine zweite Erfahrung. Gott stellt uns immer wieder auf die Probe, bevor er mit uns weitergeht, so wie auch in unserem schulischen Werdegang oder so, haben wir ja auch, wir lernen einen Stoff und dann kommt ein Test. Entweder wir haben es bestanden und wir können weitergehen oder wir müssen nochmal eine Runde machen. Ja, so ist das ganz normal. Wir wiederholen einen Jahrgang nochmal, weil wir es noch nicht, ein Test soll zeigen, ob ich es verstanden habe. Und hier, Gott stellte Mose auf eine Probe und Mose hat es nicht bestanden. Und jetzt, sofort danach, da sind ja immer Zeiten dazwischen wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht genau recherchiert, wie viel, aber jedenfalls, er kommt in die Wüste und da sind die Töchter des Priesters in Midian. Und diese Töchter stehen da und wollen ihre Schafe tränken. Und da kommen die Hirten und vertreiben sie. Eine bisschen ähnliche Geschichte wie vorhin auch, ja, wo die zwei Ägypter gestritten haben, ja. Das Interessante aber ist, Mose reagiert richtig jetzt. Ja. Er besteht den Test. Ja. Er schlägt keinen, er musste danach nicht fliehen, sondern im Gegenteil. Als dann dieser Priester das hört von seinen Töchtern, was Mose getan hatte, wie er den Töchtern geholfen hat, da ihre Schafe zu tränken oder Kamele, da sagt er, warum habt ihr den nicht eingeladen? Und so kam dann Mose ins Haus und wir wissen, dass eine dieser Töchter ist seine Frau geworden, ja, von Mose. Wir sehen, da ist nur Segen, ja. Weil bei der ersten Erfahrung, er musste weglaufen, er musste sich verstecken, er hatte Angst. Jetzt ruht Segen darauf. Ja. Mose hat eine Lektion gelernt. So ist es auch in unserem Leben. Mose wurde erneut herausgefordert, das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, und bestand den Test. Mose lernt, auf Gottes Ruf zu antworten. In Kapitel 3, die Geschichte mit dem brennenden Busch. Mose kommt zu dem brennenden Busch und das ist so die klassische Berufungsgeschichte, so würden wir sagen. Ja? Aber das, was davor war, war auch ganz wichtig. Gott stellt sich ihm vor und Gott beruft ihn zu einem Dienst, zu einem Auftrag. Und Mose lernt, wie, wenn wir da lesen, Mose sagt nicht sofort, ich tue alles, was du sagst, sondern er hat viele Fragen, viele Ausreden, ja. Und was, wenn sie das und das sagen werden? Ja? Gott hat damit kein Problem, er reagiert darauf auch nicht, wie soll ich sagen, verwundert, sondern er geht ganz Schritt für Schritt mit ihm all diese Fragen durch und man kann einfach sehen, Mose lernt. Mose lernt auf die Stimme Gottes zu hören und das ist das, was wir auch im Leben immer wieder erfahren, ja. Diese zweite Phase des inneren Wachstums ist eine Phase, wo wir Gott persönlich kennenlernen. Wir Erfahrungen mit Gott machen. Ich dachte, als Nicole das sagt, ich dachte, das ist so etwas. Ja? Gott persönlich kennenlernen. Ja? Ich erinnerte mich da auch, Nicole, an ein Beispiel, das ähnlich war, auch ungefähr in dem Alter. Ich war 19, 18, 19 und in mir war auch sehr stark dieses Verlangen, Gottes Wort weiterzugeben, obwohl ich ein schüchterner Mensch war und bin, bin ich damals nach Lemgo gefahren. Ich wohnte ja in Schloss Holte-Stückenbrock nach Lemgo und habe 12.000 Traktate mir geholt von einem Missionswerk. Und dann sind wir in Bielefeld in die Stadt gegangen und haben die verteilt. Dann erinnere ich mich an ein Gespräch, zwei junge Griechen, die waren damals älter als ich, ich war 18, 19, und ich hatte ihnen Traktate gegeben und die sagten, wir haben eine Frage. Und haben uns einen Kaffee bestellt oder einen Espresso. Und ich hatte Bammel gekriegt, was willst du jetzt ihnen sagen, wenn sie dir jetzt eine Frage stellen und du hast keine Antwort darauf? Während sie noch die Frage stellten, kam mir die Antwort, als würde mir eine Stimme die Antwort ins Ohr flüstern. Ich weiß noch, und ich, als sie dann fertig waren mit der Fragestellung, habe ich es ihnen so beantwortet. Als ich dann auf dem Weg nach Hause war, ich fühlte mich zwischen Himmel und Erde, als würde ich nicht auf der Erde gehen. Ja. Und die Schlüsselerfahrung war die, dieser Gott, von dem meine Eltern mir von klein auf erzählt haben, von dem ich in der Gemeinde immer wieder gehört habe, dieser Gott ist real, der ist da, der sieht mich. Und das hat bei mir etwas, das war eine Schlüsselerfahrung. Das hat Appetit gemacht auf mehr. Ich habe gesagt, diesen Gott will ich kennenlernen. Den will ich mehr. Diese Tatsache trieb mich mehr ins Bibelstudium. Diese Tatsache ins Gebet. Ja? Gott persönlich kennenlernen. Und da wuchs etwas weiter. Ja? Er wird auf die Probe gestellt, im Blick auf Unterscheidungskraft, Erkenntnis und Gehorsam. Ja? Wenn wir ein typisches Merkmal, wenn wir reifen, ist unterscheiden können. Als Kind kannst du nicht unterscheiden. Wenn Papa oder Mama sagen, das ist schlecht, dann ist es schlecht, gut, ist gut. Aber ein Mensch, in dem das er wächst und reift, er muss unterscheiden können. Erkenntnis, in der Erkenntnis wachsen und auch im Gehorsam. Ja? Wenn ich denn erkannt habe, dann muss ich gehorsam sein. Und dazu gehört Mut. Das ist, um nochmal auf das Beispiel von Nicole zurückzukommen, ja. Dann gehorsam sein, ja. Sie hatte ja gebetet, wenn sie dann mit auch zur Endstation geht, ja. Und dann war es dann da. Ich kenne auch Erfahrungen, wo ich solche Gelegenheiten verpasst habe, ja. Wo Gott mir ganz klar Gelegenheiten gegeben hat und ich hab's versäumt, ja. Und das, und Gott gibt uns immer wieder eine Chance. Gott ist nicht so, dass er, okay, du hast versagt, Schluss aus, ich wende mich zu jemand anderem. Nein, Gott ist ein geduldiger und ein gnädiger Gott. Ja. Er hat immer wieder, ist mir nachgegangen und so durfte ich lernen auch. Und so ist es auch bei Mose gewesen. Das Potenzial tritt deutlicher hervor. Ja. Das sehen wir bei Mose so und das ist auch in unserem Leben. Es entstehen mehr Dienstmöglichkeiten und größere Verantwortung. Ja. Unsere größte Herausforderung ist die Entwicklung eines Gott wohlgefälligen Charakters. Ich kenne das aus meiner Gemeindetätigkeit in diesen Jahren, dass wir manchmal den Fehler gemacht haben und gesagt haben, so, wir wollen, dass mehr Leute in der Gemeinde dienen und dann haben wir sämtliche Gabentests durch die Gemeinde gemacht, also durchgeschleust. Habe aber gemerkt, wenn die geistliche Reife nicht vorgegangen war oder nicht mitgegangen war, hat diese Gabentest oft zur Selbstverwirklichung mehr gedient als zur geistlichen Weiterentwicklung. Alles unter einem frommen Mantel, aber voraus muss immer gehen, dass wir Christus nachfolgen, dass wir Christus erkennen, dass wir geistlich wachsen. Das, was wir sind, nicht das, was wir können. Das sind die Gaben, das, was Gott uns auch geschenkt hat oder was wir als Talent mitbekommen haben von der Geburt an. Ja. Deshalb ist unser Fokus muss darauf sein, dass wir in unserem Sein, in unserem Charakter wachsen, Christus ähnlicher werden, darf nicht vernachlässigt werden. Wer aufhört, besser werden zu wollen, hat aufgehört, gut zu sein. Es gibt keinen Stillstand. Es darf nicht sein, dass wir sagen, okay, ich habe etwas erreicht, das legen wir jetzt mal zu den Akten, so was mein Innerer, mein Leben, das, was ich bin, und jetzt konzentriere ich mich auf das, was ich kann. Ja? Nein, bis ans Ende unseres Lebens bleibt es eine Herausforderung, zu wachsen, in einem Prozess zu befinden und Christus ähnlicher zu werden. Ich kann da jetzt nicht länger darauf eingehen. Lebensreife im Leben des Mose. Gott überträgt Mose eine Aufgabe. Kapitel 3 und 4 in 2. Mose gibt Gott im ganz klaren Auftrag, das Volk Israel aus Ägypten auszuführen. Ein Riesenauftrag. Da waren Millionen Menschen mittlerweile schon. Und Mose hatte mit Recht Bedenken und Zweifel, Selbstzweifel. Aber Gott hat gesagt, ich möchte das tun. Ich werde mit dir sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Als Mose sagt, wie soll das geschehen? Wie soll ich das machen? Dann als erstes, ich lasse das heute Morgen nochmal, als erstes, und ich werde mit dir sein. Und das muss dir genügen. Ja? Und so kenne ich auch aus meinem Leben Erfahrungen, Situationen, wo ich dachte, auch als vor 7 Jahren ich Missionsleiter sein sollte bei Tall Nations, ich dachte auch, wie soll das geschehen? Und das war von heute auf morgen ins kalte Wasser geworden. Aber heute, 7 Jahre nach, wo ich sage, Gott war mit uns. Und das ist der Grund. Und er hat zu rechter Zeit die richtigen Leute zusammengestellt. Ich möchte ein ganz kurzes Zeugnis hier reinschieben. Ich hatte ja keinerlei Erfahrung, was eine Leitung eines Missionswerkes. Ich war Pastor vorher. Ein halbes Jahr, bevor unser Missionsleiter uns verließ und ich die Verantwortung übernehmen sollte, schickte Gott einen erfahrenen Mann aus den USA. Und an dem Tag, als die E-Mail bei mir reinkam und ich sie las, dass ich vorgeschlagen werde, die Missionsleiter zu werden, als erstes, ich bin zusammengesackt hinter dem Computer, hinter dem, gut, haben wir ja große Bildschirme, dann sehen das nicht alle, habe geweint. Und dann habe mich aufgeregt und mir gegenüber saß dieser amerikanische Missionar, viele von uns kennen ihn, Dan Swinney. Er saß mir gegenüber, ein Mann, der älter ist, der viel Erfahrung hat, der in einer Fluggesellschaft gearbeitet hat, dort Krisenmanagement gemacht hat. Ich fragte ihn, ich sage, Dan, was nun? Was sollen wir tun? Er sagte mir, erstens, zweitens, drittens, wenn man eine Krise hat, wie man eine Krise managt. Ich habe nichts anderes getan, als das, was er sagte. Und bis heute ist dieser Mann Teil unseres Teams. Hätten wir diese 7 Jahre Dan Swinney nicht bei uns, Weiß ich nicht, was draus geworden wäre. Die meisten Menschen, die Two All Nations kennen, kennen nicht Dan Swinney. Aber wie wichtig er war und ist, möchte ich hiermit so bezeugen. Gott stellte mich da in eine Aufgabe, aber er sorgte auch dafür, dass die richtigen Leute da sind. Und wir haben in diesen Jahren viel über strategische Planungen mit ihm gesprochen und er hat uns da wunderbar geholfen. Und ein geistlicher Mann, ich sage ihm, als ein Geschenk des Himmels, dass er, also für mein, als ich damals gefragt wurde, ich habe gesagt, no, ich kann das nicht. Ich werde das so nicht machen. Aber heute schaue ich zurück, Gott hatte die richtigen Leute auch dazu gestellt. Und Mose wird getestet durch Widerstand. Kapitel 5 und 6 in 2. Mose, da geht Mose ja mit diesem Auftrag zum Pharao und sagt, Gott hat gesprochen und das Volk Israel soll aus dem Land Ägypten ausziehen, in das Land, das Gott versprochen hat. Ja? Und Pharao sagt, nein, geht nicht, kommt nicht in Frage. Nun, die meisten von uns hätten da spätestens da aufgegeben, hätten vor Gott getreten, hätten gesagt, Gott, Auftrag erledigt, ich habe alles getan, was in meiner Hand steht, in meiner Macht steht, aber du siehst, es geht nicht. Ich gebe es ab. Mose bleibt dran. Mose lernt, gehorsam zu sein, auch dann, wenn alles sagt, das geht nicht. Und Mose lernt, Gott zu vertrauen, ja. Mose suchte nicht seinen eigenen Vorteil. In 2. Mose 32, da betet er, als Gott das Volk Israel vernichten will, vernichte mich, streiche mich, ich bin bereit, mein Leben zu lassen, nur du kannst doch nicht dein Volk, das du auserwählt hast, jetzt so aufgeben. Mose tritt in den Riss. Ein Vorbild ohne Gleichen, würde ich sagen. Ja. Und so denke ich, werden wir das auch so erleben. Ich habe dieses Beispiel hier schon mal erzählt. Als 99 Felix zur Welt kam, dachten wir auch, okay, Felix mit einem Down-Syndrom, der übrigens in 2 Wochen getauft wird, worüber wir sehr dankbar sind, dachten wir auch, Gott hat uns vorher ganz klar eine Berufung aufs Herz gelegt, schon über mehrere Jahre. Ich habe das hier, wie gesagt, schon mal erzählt, aber ich würde das hier nochmal, weil das hier passt. Und zwar eine Jüngerschaftsschule ins Leben zu rufen, war damals unsere, von meiner Frau und von mir, unsere Leidenschaft. Wir hatten den Eindruck, wir sollten etwas für junge Menschen machen. Und als dann Felix kam, dachten wir, jetzt hast du uns jemand geschenkt, für den wir ein Leben lang werden sorgen müssen. Und wir dachten, das geht nicht. Wir werden nicht eine Jüngerschaftsschule ins Leben rufen können. Durch diese Jüngerschaftsschule bin ich dann zu damals ICW gekommen. Wir haben 2004 angefangen mit dem ersten Durchgang der Jüngerschaftsschule. Und heute sind schon mehr als 250 junge Menschen durch diese Jüngerschaftsschule gegangen und haben viel Segen, viel Erfolg. Ich habe das Wenigste dazu beigetragen, aber ich durfte mitarbeiten, dass das entstanden ist. Ja. Das war, als Felix zu Welt kam, eins meiner ersten Gedanken war, Herr, habe ich dich falsch verstanden? Du hast uns einen Auftrag gegeben. Wie soll dieser Auftrag bitteschön jetzt in Erfüllung gehen? Ja. Und mir wurde deutlich, um anderen helfen zu können, und das ist ja Jüngerschaftsschule, wir wollen junge Menschen prägen, um andere helfen zu können, muss mir geholfen worden sein. Um andere trösten zu können, muss ich getröstet worden sein. Und das kann ich nur, wenn ich diese Erfahrungen auch selbst durchgehe. Und deshalb Leid, Krisen, schwere Erfahrungen in unserem Leben gehört zur Strategie Gottes, um uns zur Berufung zu bringen, zu dem, was wir eigentlich tun sollten. Ja. Lebensreife ist die dritte Phase, sehen wir im Leben des Mose, und auch so können wir das in unserem Leben. Entdeckung der geistlichen Gaben. Ja. Erst jetzt kommen auch die Gaben vielleicht zum Tragen. Ja? Vorher werden wir, unser Sein, das, was wir sind, wird entwickelt. Und das bleibt auch ein Leben lang ein Prozess. Aber jetzt kommen auch die Gaben noch stärker zum Tragen. Umgang mit Menschen lernen, Erfahrungen mit Menschen. Es sind nicht alle so wie ich. Es ticken nicht alle. Männer und Frauen sind verschieden, wissen wir ja. Aber auch Männer und Männer. Und jeder Mensch ist anders. Wir lernen, wir vertiefen unsere Erfahrungen. Geistliche Autorität. Wisst ihr, und geistliche Autorität bekommt man nicht durch Ernennung und bekommt man auch nicht durch mehr Wissen, wobei das wichtig ist. Ganz wichtig, so viel wie möglich zu lernen, ist ganz wichtig, aber Autorität ist mehr als das. Geistliche Autorität bekommt man gerade durch diese Krisen des Lebens. Nicht allein durch die Krisen, sondern wie wir mit den Krisen umgehen. Ja. Und geistliche Autorität kommt durch Fleiß, durch Arbeit, Disziplin, geistliches Leben. Das gibt unserem Leben Autorität. Ja? Das kommt in dieser Phase der Lebens. Und deswegen, versteht ihr, ein junger Mensch, der noch ganz am Anfang, wird sicher eine andere Aufgabe haben als jemand, der schon in der Phase der Lebensreife ist. Ja? Gott kann ihm ganz andere Aufgaben übertragen, ja, wenn geistliche Autorität da ist. Und wie gesagt, diese geistliche Autorität lernen wir durch Gottvertrauen, durch Gehorsam, ja, durch Geduld, durch Demut. Wir werden mehr als genug Gelegenheiten haben, zum Leben Demut zu lernen. Ja. Mehr als genug. Konflikte gehören dazu. Konflikte in Konflikten. Keiner wünscht sich Konflikte. Aber die Frage ist, wie gehen wir dann damit um in Konfliktsituationen? Ob ich geistlich oder ob ich aufbrause und menschlich gegenhalte und sich etwas hochschaukelt. Ich kann aber auch geistlich darauf reagieren. Ja? Einfach auf die. Das heißt nicht, dass wir immer nachgeben. Ja? Manchmal ist auch eine konsequente Entscheidung dran. Aber immer aus der Verbindung mit Jesus. Immer aus der Verbindung mit dem Heiligen Geist. Ja? Rückschläge gehören zur Strategie Gottes. Ja? Erfahrungen, wo wir merken, boah, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja? Warum das? Gott gibt nicht auf. Gott hat ein Ziel. Ich kenne aus meinem Leben auch immer wieder versagt. Und Gottes Gnade ist so groß. Ja? Und ich darf weitergehen, ich darf vorwärts gehen. Und Gott hält seine Hand über mich und will mich gebrauchen und will mich segnen. Ja? Verflachungsbarrieren meistern. Als ich ein junger Mann war, geistlich bis an die Haarspitzen engagiert, damals hatte ich noch welche, schaute ich auf die Leute, die heute so alt sind, wie ich heute bin. Und habe den Eindruck gehabt, da ist eine Verflachung da. Ja. Sie predigen, sie machen geistliche Dienste, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, wisst, als junger Mensch hast du auch oft ein sehr feines Beobachtungsgefühl. Ich habe sie beobachtet, hab gedacht, die wachsen geistlich gar nicht mehr. So wie sie vor Jahren waren, so sind sie auch heute. Ja. Ich merke kein geistliches Vorwärtsgehen. Das hat mich damals schockiert. Und in der Tat, heute weiß ich, es ist eine Herausforderung, Verflachungsbarrieren zu meistern, zu wachsen, auch jetzt noch schlechte Gewohnheiten abzulegen, auch jetzt noch Neues zu wagen, gehorsam im Glauben voranzugehen. Ja. Ich rede nicht über große Dinge, weltbewegende Dinge, sondern Dinge des Alltags. Ja. Geistliches Leben geschieht nicht auf der großen Bühne, sondern geschieht zu Hause, persönlich, in meinem Leben. Ja. Und das ist die Herausforderung für uns ältere Menschen. Reifung durch Isolation, durch Krisen, durch Krankheit etc. Ja. Wie ich schon sagte, Gott, um uns voranzubringen, bringt er uns oft in die Wüste, bildlich gesprochen, ja. Und es sind manchmal Krisen, es sind Isolationen, es können Krankheiten sein, es können andere Situationen der Einsamkeit sein. Erfahrungsgemäß sind das oft die Übergänge von einer Phase in die andere Phase. Ja. kommt oft eine Krise, das ist jetzt so eine Beobachtung, eine Krise, wenn eine Krise da ist, ist oft eine Veränderung im Leben. Ja. Und die Frage ist, ob ich diese Krise, ob ich diese Prüfung bestehe, ob ich in einer schweren Zeit wirklich auf Gott vertraue, mich an Gott klammere, oder ob ich sage, nein, Gott, ich kann nicht, ich will nicht, ich gebe auf. Gott sagt, okay, gut, machen wir nochmal eine Runde. Wir lernen nochmal und wir bleiben nochmal quasi in derselben Klasse sitzen, ja, und machen nochmal. Und manchmal machen wir vielleicht mehrmals diese Runden, ja. Und hier ist, also solche Zeiten der Einsamkeit sind wertvolle Zeiten. Vielleicht vergleichbar mit einem Baum, ja. Wir haben ja bei uns, unsere Nachbarn haben einen ganz großen Nussbaum stehen. Der verdeckt mir zwar die Sicht in das schöne Siebengebirge manchmal. Im Winter habe ich mehr Sicht, aber im Sommer, wenn der Schöne in seiner Pracht steht, hat eine richtig große Krone. Ja? Sieht wunderschön aus. Man sagt aber, so wie die Krone, so die Wurzeln. Ja? Und diese Wurzeln, die wachsen dann, wenn die Krone leer ist, so habe ich mir sagen lassen, im Winter. Wird Wurzelarbeit gemacht, wo alles triste ist, wo wir denken, da ist Tod, da ist nichts da, nichts los, da hängen keine Nüsse dran, da sind keine Blätter, kein Grün, nichts. Ja? Aber da wird Wurzelarbeit gemacht. Das sind Zeiten der Isolation, Zeiten der Krisen. Ja? Da sieht jemand elendig aus, da ist jemand am Ende seiner Kraft und am Ende seiner Weisheit. Da wird Wurzelarbeit gemacht. Die Frage ist, was machen wir? Vertrauen wir Gott? Dann kommt die vierte Phase. Das ist eine schöne Phase. Das ist Höhepunkt. Und wenn wir das Leben Mose beobachten, dann sehen wir das auch. Ja? In dieser Phase überträgt Gott einer Person eine Rolle, die auf seine Charakterreife, seine Gabenkombination, seine Erfahrungen und Fähigkeiten abgestimmt ist, um den Dienst optimal zu gestalten. Es sind drei Dinge, die hier wichtig sind. Und als allererstes die Charakterreife, das, was wir sind. Gott kann uns nicht eine Aufgabe übertragen, wenn wir charakterlich ganz am Anfang sind, wenn wir es nicht gelernt haben, auf ihn zu vertrauen, wenn wir nicht gelernt haben, demütig zu sein oder mutig zu sein. Ja? Also als allererstes die Charakterreife. Zweitens die Gabenkombination. Ich habe bewusst gesagt Gabenkombination, weil es ist nicht so, dass es eine einzige Gabe meistens ist, sondern es sind viele verschiedene Gaben. Aber das ist das, was Gott bei der Wiedergeburt gibt. So sagt uns die Bibel. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, gibt Gott geistliche Gaben. Jedem mindestens eine. Das sind die Gabenkombinationen. Und drittens die Fähigkeiten. Das sind die Talente, die wir bei der Geburt schon bekommen. Jeder von uns ist geboren und hat gewisse Fähigkeiten, beziehungsweise sie müssen erlernt werden, sie müssen als erstes entdeckt werden, gefördert werden und entfaltet werden. Ja? Genauso wie auch die Gaben, die geistlichen Gaben. Ja? Und wenn diese drei Dinge, Charakter, Gaben und Fähigkeiten, dazu spielt die Erfahrung natürlich eine Rolle, die Ausbildung spielt eine Rolle, wenn das in eine gewisse Harmonie tritt, dann ist dieser Höhepunkt erreicht. Ja. Das ist das, was wir alle, glaube ich, anstreben. Und Mose ist uns ein Vorbild. In dieser Phase, in diesem Höhepunkt, gehört die Erfahrung hinein, als das Volk Israel von den Amalekitern angegriffen wurde, in Kapitel 17, 2. Mose. Mose sagt, Josua, du bist ein junger Mann, geh in den Krieg. Und Aaron und Hur, wir gehen auf den Berg, wir werden beten. Wir werden beten. Und wir wissen, Mose und Aaron und Hur haben geholfen, ihm die Arme zu stützen. Solange sie die Arme hochhielten, siegte das Volk, als sie die Arme niederließen. Da sehen wir, wie wichtig all seine Erfahrung, all sein Gottvertrauen, seine Autorität wichtig war. Mose ist bereit, auch in dieser Phase zu lernen. Und zwar von seinem Schwiegervater in Kapitel 18, Jethro. Er kommt zu ihm und er sagt, Mose, du bist schon so alt, ich sage mit meinen Worten, und was machst du hier? guck mal, du machst dich kaputt, du machst das Volk müde, mach mal eine Struktur, ja, schaff mal eine Struktur über 100. Und Mose tut das, er ist lernwillig und lernbereit. Und dann kommt die fünfte Phase bei Mose auch, und das betrifft uns ältere Menschen, die Nachklangphase. Es ist die Frucht eines lebenlangen Dienens und Wachsens. Ja. Und es ist noch nicht zu Ende. Es ist ja nicht nur genießen. Ja, auch, genießen auch, aber der Einfluss, wir haben Einfluss. Als jemand, der ein Leben lang mit Gott gelebt hat, gelernt hat. Guck mal, das, was ihr, wenn ich mal so sagen darf, ihr liebe Geschwister, die ihr schon viele Jahre mit Jesus lebt, was ihr an Erfahrung gelernt und bekommen habt, geschenkt bekommen habt von Gott und erarbeitet habt, das dürft ihr nicht für euch behalten. Das müsst ihr weitergeben. Das ist so ein Segen für die Gemeinde, für eure Nachbarschaft, da, wo Gott euch hinstellt. Jeder von euch kann das. Ich bin mit, ich erlebe das, ich sehe das, was ihr macht. Und der Einfluss geschieht weiterhin durch die Reife. Das haben junge Menschen noch nicht. Die älteren Menschen haben das. Ihre Reife, ihre Erfahrung, ihre Autorität, ihre Erfahrung, die über das ganze Leben aufgebaut wurde. Ja. Was für ein Segen. Ja. Ich wünsche mir das auch, ja, eines Tages so dazustehen und Einfluss zu haben. Mich nicht zu verkriechen irgendwo, sondern Einfluss zu haben. So die Kraft, ich merke das jetzt schon mit 54, die Kraft ist nicht mehr so wie mit 35, 40. Ja? Ich muss gucken, ich muss, sag meine Frau, ich muss langsamer machen. Ja? Und deswegen mache ich ja auch dieses Jahr das Sabbatical hier. Ja? Aber Reife, Autorität, Erfahrung, ja? Einfluss. Deswegen mein Appell an alle hier, bitte, die ihr das erreicht schon habt an Reife, das, was wir erreicht haben, lasst uns das weitergeben, lasst uns zum Segen sein. Ja? Mose sieht die Früchte seines Lebens und Dienens. Einige Zitate aus der Bibel, 4. Mose, Kapitel 12, Vers 3. Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf der Erde. Das ist doch ein schönes Zeugnis, oder? Mose war treu in Gottes ganzem Hause als Knecht. Demut, Treue, das gibt Autorität. Damit kannst du Einfluss ausüben. Das ist Mangelware heute. Das brauchen wir. Unsere Gesellschaft muss dieses Salz haben. Ja? Unsere Familien, unsere Gemeinden. Dafür bist du da. Gott bezeugt die Vertrautheit mit Mose. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm. Nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse. Und er hat den Herrn gesehen. Was für ein schönes Zeugnis von Mose, ja? Wie vertraut er mit Gott? Das ist das, was wir erstreben wollen, ja? Mit Gott so zu leben. Unser Leben ist kurz und das ist nur eins, was wir haben. Lasst uns das auskaufen, die Zeit, das nutzen und so mit Gott dienen. Zum Schluss ganz kurz nochmal, wollte ich nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie kann ich denn meine Berufung erkennen? Als allererstes frage ich mich, was ist meine Neigung, beziehungsweise was bewegt mich am meisten? Was ist meine Leidenschaft? Wofür schlägt mein Herz? Wir bei Missionswerk haben immer wieder Bewerbungen, Menschen kommen zu uns und sagen, wir wollen eine Mission. Dann sitzen wir da und fragen, ja, was ist deine Berufung? Was ist dein Herzensanliegen? Ja? Wisst ihr? Und an einem ganz bestimmten Punkt, wenn sie dann erzählen, fangen die Augen an zu leuchten. Und dann weiß ich genau, das ist seine Berufung. Die Augen fangen an zu leuchten, die Mimik ist da. Du merkst sein Herz, ja? Nicht für alles, aber für etwas ganz Bestimmtes merke ich, da ist die Berufung. Ja? Wofür schlägt dein Herz? Was hat Gott dir aufs Herz gelegt, könnte ich auch fragen. Zweitens, die Befähigung. Hast du das Verlangen zur Reife in Christus? Ohne diese Reife in Christus geht nichts. Hat Gott dir die notwendigen geistlichen Gaben gegeben, beziehungsweise welche hat er dir gegeben? Und drittens, hast du die notwendigen Talente? Wenn jemand unterrichten will, dann sollte er kommunizieren können. Ja? Dann sollte er, muss nicht unbedingt eine geistliche Gabe sein, auch Lehrgabe, aber er muss da ein Talent haben in dieser Richtung. Erfahrung, Ausbildung, haben wir schon drüber gesprochen. Und drittens, um eine Berufung zu erkennen, ist die Gelegenheit. Ja. Gibt es dafür Notwendigkeit, ja, das, was ich tun möchte? Gibt es Menschen oder Gemeinden, die es auch so sehen? Das Prinzip der offenen Tür, öffnet Gott dafür eine Tür? Ja, das war nochmal so ein kleiner Nachschub aus dem Vortrag. Falls jemand sich fragt, ja nun, wie kann ich nun praktisch meine Berufung erkennen? Vorwiegend denke ich an die jüngeren Menschen wahrscheinlich unter uns. Und damit möchte ich schließen mit der Berufung Jesajas. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Wer will für uns gehen? Da sprach ich, Jesaja sagt das, hier bin ich, sende mich. Und das ist das, was ich mir wünsche. Für mich, für uns alle. Gott ruft auch heute, Gott will dich gebrauchen. Gott hat für dich einen Auftrag. In deiner Lebenssituation, so wie er dich vorbereitet hat. Und er, während wir gehen, will er weiter an uns arbeiten. Und das ist der Schlüssel, dass wir sagen, okay, das ist Voraussetzung, wir sind noch am Werden, im Prozess. Hier bin ich, sende mich. Gott segne uns dabei. Amen.